Gott kann wilde Pferde zähmen. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre und deine Gebeine kräftig machen. Jesaja 58, 11a. Bevor Fred Malia Christ wurde, war er schon mit einer Christin verlobt. Sie nahm ihn mit in die Gemeinde, damit er das Evangelium hörte, und als er sich bekehrte, erhielt er den Ruf zum Missionsdienst. Das war ein ganz neuer Weg, einer, auf den seine Verlobte nicht vorbereitet war. »Ich will nicht die Frau eines Missionars sein«, sagte sie und blieb dabei. »In meinem Herzen tobte ein erbitterter Krieg, und der hielt ein halbes Jahr an«, schrieb Fred. Er verlor seine Freude am Herrn, er fühlte, er konnte unmöglich das Mädchen laufen lassen. Der Gedanke, ein anderer würde sie heiraten, machte ihn wahnsinnig. Aber später lernte er, Gott kann wilde Pferde zähmen. Geduldig begann Gott, Freds Herz zu erweichen. Während dieser betete, Gott möge ihn willig machen, seine Liebe loszulassen. Am Ende dieser elenden 6 Monate des Ringens setzte mir der Herr einige Gräten in meine Wackelpudding-Natur und ich betete, in Ordnung, himmlischer Vater, ich gebe sie auf, vollkommen, absolut und vollständig. Ich entdeckte, dass man die Heilige Schrift am besten begreift, wenn man ihr gehorcht. Sobald ich dem Herrn gehorchte, arbeitete seine allmächtige Hand wie die eines vorzüglichen Chirurgen an meinem Herzen und nahm mir die Sehnsucht nach diesem Mädchen, das er nicht für mich bestimmt hatte, aus meinem Herzen. Ich war in völlige Freiheit gesetzt. Malia ging als Missionar nach Montevideo, der Hauptstadt Uruguays. Dort war er aufgewachsen, doch sein Wunsch zu heiraten verschwand nicht. 12 lange Jahre gingen vorüber. Dann reiste er eines Tages in die USA. Gott setzte mich während einer einstündigen Fahrt neben ein gläubiges Mädchen, in dem die Gegenwart des wunderbaren Herrn Jesus so lebendig spürbar war, dass ich in ihrer Person Christus neu lieb gewann. Eine ganze Woche hatten wir vielfache Gelegenheit, uns zu sehen und miteinander zu sprechen. Uns beiden war bewusst, dass wir verliebt waren. Aber war es der Wille des Herrn, dass wir heirateten? Vor meiner Bekehrung hätte ich das Mädchen erst geküsst und mich danach dann gefragt, ob ich sie mag. Jetzt aber war ich gläubig und Gott hatte mir gezeigt, dass ich ein Mädchen erst küssen durfte, wenn ich mir absolut sicher war, dass wir heiraten würden. So gab ich ihr keinen Kuss. Ich hoffte auf irgendeine übernatürliche Offenbarung, etwa durch eine Stimme, die donnernd vom Himmel rief, heirate das Mädchen, aber ich hörte nichts. Eine ganze Woche lang betete ich. An einem strahlenden Sonntagnachmittag am 26. Februar 1959 wurde ich auf eine unbeschreibliche Art von der tiefen Gewissheit überwältigt, dass es Gottes Wille war, Anne zu heiraten. Ich hörte keine himmlische Stimme, aber irgendwie war ich mir sicher, dies sei unmissverständlich Gottes Wille. Ich wusste es, aber ich hatte ein Problem. Anne lebte in Virginia und ich in Uruguay, das so weit südlich des Äquators liegt wie Atlanta nördlich davon. Wie konnte ich diese Distanz überwinden? Gott versteht es, Brücken zu bauen. Fred schrieb an Anne von der Woche des Betens und der klaren Antwort. Dann unterschrieb er mit seinem Namen und als PS stand, »Willst du mich heiraten?« 3 Tage lang hielt er den Brief fest und wartete auf weitere Hinweise vom Herrn. Dann warf er ihn in den Briefkasten. Er wusste, es würde 2 Wochen dauern, bevor er eine Antwort erhalten konnte. Umso erstaunter war er, als er wenige Tage danach einen Brief vom 26. Februar erhielt. Er las, »Ich vermute, dass ich erst bei meinem Herrn in der Herrlichkeit erfahren werde, warum er es mir so dringend machte, die ganze letzte Woche für dich zu beten. Und heute hat er mir versichert, dass er für alles, was du brauchst, Vorsorge getroffen hat.« Schließlich kam die Antwort auf seine Werbung. Am selben Tag, als der Herr dir seinen Willen offenbarte, hat er auch mir gesagt, dass wir heiraten werden. Gott machte mir die Sache so deutlich, dass ich mich seitdem schon als deine Frau fühle. Und ich hatte ihr noch nicht einmal einen Kuss gegeben. Als wir später die Tage und die genaue Stunde überprüften, stellten wir verwundert fest, dass Gott uns beiden seinen Willen zur selben Zeit kundgetan hat. Wir wurden im selben Augenblick veranlasst zu schreiben. Beide hielten wir unsere Briefe 3 Tage lang fest und warfen sie gleichzeitig in den Briefkasten. Unsere Briefe kreuzten sich irgendwo in der Luft und wir erhielten unsere Briefe im selben Augenblick. Welch einen wunderbaren Gott haben wir doch! Und wie minutiös und kompliziert verläuft seine Hochpräzisionsführung bei denen, die seinen Willen erkennen und danach tun wollen. Jetzt waren wir verlobt, doch hatten wir nun das Problem, die uns trennenden 8500 Kilometer zu überbrücken. Auch diese Frage wurde göttlich gelöst. Fred Malier wurde uruguayischer Staatsbürger und wohnte in einem armen Land. Er hatte kein Geld, um sich Luxus zu erlauben. Doch er erhielt drei Spenden, die zusammen 162 Dollar ausmachten. So viel verdiente auch ein einheimischer Missionar. Was kann man mit einem so kleinen Einkommen ausrichten? Eine Fahrkarte kaufen und Anne heiraten? Nur, er konnte keine Überfahrt für unter 400 Dollar bekommen, weder mit dem Flugzeug noch per Schiff. Schließlich entdeckte er eine Frachtfirma, die nur ein Flugzeug besaß und unversichert war. So wollte niemand damit reisen. Der Inhaber ließ den Preis bis auf 162,75 Dollar nach. Glücklicherweise besaß Fred noch 75 Cent. Ich war überwältigt, gespannt und voller Freude. Mein himmlischer Vater hatte auf den Cent genau für die Bedürfnisse seines Dieners gesorgt. Mit der Zeit bekam ich meine Papiere, packte meinen Koffer und dann ging's zum Flughafen. Ein lieber Bruder, der von meiner Armut wusste, gab mir einen Umschlag mit etwas Geld. Es war nicht viel, aber es reichte, um beim Schalter des Busunternehmens sagen zu können, geben Sie mir eine Fahrkarte, die mich, soweit das Geld reicht, in Richtung Lynchburg in Virginia bringt. Es reichte nur bis Danville in Virginia. Ich versuchte, per Anhalter auf der Autobahn 29 in nördliche Richtung zu kommen, aber niemand nahm mich mit. 3 Stunden wartete ich. Ich war sehr müde und begann mutlos zu werden. So zog ich meine Bibel heraus und schlug sie aufs Geratewohl auf. Dort las ich, »Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden«, Römer 10,11. Plötzlich kam eine riesige Freude in mir auf. In froher Erwartung betete ich, »Ich danke dir, lieber himmlischer Vater, ich glaube das. Ich werde nicht beschämt werden, weil ich dir vertraue. Ich habe mich ja nicht selbst hierher geschickt, du hast es getan. So ist es dein Werk, mich zu Ehren zu bringen. Vielleicht lässt du mich hier warten, bis eine Möglichkeit kommt, durch die ich viel näher zu ihrem Wohnort komme. Ich danke dir, ich bin in deiner Hand. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.« Ein Lieferwagen hielt an. 2 Maler nahmen mich mit. Sie waren auf der Fahrt nach Lynchburg. Als ich ihnen von der Liebe Gottes erzählte, die er zu allen Menschen hat, und dass er den Herrn Jesus Christus für uns hat sterben lassen, damit unsere Sünden abgewaschen werden können, wurden die beiden Maler sehr still. Ich vertraue darauf, dass sie in der Zwischenzeit Gott gesucht, Buße getan und an Jesus als ihren Herrn und Erlöser glauben. Sie nahmen meinen leicht ausländischen Akzent wahr und fragten mich, warum ich in den USA sei. Ich erzählte ihnen, ich sei gekommen, um eine Braut zu heiraten, die nicht weiß, dass ich komme und denkt, ich sei 8500 Kilometer von ihr entfernt. Du willst uns erzählen, dass du völlig unangemeldet dahin gehst? Ja, ich will sie überraschen. Sie lachten und plötzlich sagte einer von ihnen, ich möchte dich zu ihr nach Hause bringen. Oh nein, protestierte ich, ihr beide geht nach Lynchburg eurer Arbeit nach. Ich habe ein paar gute Freunde, die mich gern zu ihr bringen. Sie wohnt nämlich auf einer Farm ganz weit von der Hauptstraße entfernt. Er dachte einen Augenblick nach, dann fragte er, was willst du lieber? Ich war einen Augenblick still vor Gott, dann antwortete ich langsam. Wenn ihr es denn wollt, dann ist es mir natürlich lieber, wenn ich geradewegs zu ihr fahre. Sie brachten Fred zu der Farm und warteten draußen im Auto, während er hineinstürzte. Sein Herz schlug wild. Anne war zufällig im ersten Zimmer und öffnete die Tür. Alles, was sie sagen konnte, war Fred. Alles, was er sagen konnte, war Anne. Fred schreibt weiter. Im nächsten Augenblick lagen wir uns in den Armen. Das war unser erster Kuss. Plötzlich erinnerte ich mich an die Maler, die immer noch im Auto warteten. So gingen wir nach draußen und bedankten uns. Sie grinsten sehr fröhlich und freuten sich, dass meine ungewöhnliche Geschichte nicht nur ein Hirngespinst war. Ich hatte nur 5 Cent in der Tasche, aber Gott schenkte uns eine großartige Hochzeit. Damals begannen unsere Flitterwochen, die, Gott sei es gedankt, seit vielen Jahren bis heute anhalten. 40 Jahre später traf Fred seine erste Verlobte und erfuhr, dass sie einen Nichtchristen geheiratet hatte und trotz allen materiellen Überflusses bekannte, unglücklich zu sein. Er beendet seine Geschichte mit diesen Worten: Caveat emptor, Käufer, nehmt euch in Acht. Mit diesen Worten pflegten sich vorsichtige Käufer auf den Märkten im alten Rom gegenseitig zu warnen, wenn man meinte, die angebotenen Waren würden auf lange Sicht nicht den Erwartungen entsprechen. Die Ehe ist ein ernstes Geschäft. Warum sollte man nicht den großen Oberaufseher selbst fragen? Nur er kennt den besten Partner für uns. Sonst meinen Sie, einen Pfirsich zu bekommen, der in Wirklichkeit eine Zitrone ist. Fragen Sie zuerst Gott. Heiraten Sie unter keinen Umständen einen Nichtchristen. Sie handeln sich ein Desaster ein. Gedanken zu Gott kann wilde Pferde zähmen. Fred lernte, es war nötig, die Frau, die er liebte, loszulassen. Der beste Weg, die Heilige Schrift zu verstehen, ist der Gehorsam. Gott weiß, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Man braucht keine übernatürlichen Offenbarungen. Gebet war für sie und für ihn der Schlüssel. Beide standen mit Gott in Verbindung. Gottes Timing ist perfekt. Gott kommt für die materiellen Bedürfnisse auf. Zu Gottes Führung gehörten auch zwei Maler, die den Anhalter aufnahmen. Who would sell their soul for love? Or waste one tear on compromise? Should be easy enough. But the heart rules the mind, and the going gets rough. Pride takes the Und hier geht es weiter mit Basisinformationen zur Erkrankung Depression von Professor Ulrich Hegerl. Er ist Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Du hörst heute Teil 2 von 3. Die erste Frage lautet heute: Was sind Ursachen der Depression?
Ob jemand in eine Erkrankung rutscht oder nicht, dafür ist gar nicht so entscheidend, wie die äußeren Umstände sind, sondern entscheidend ist die Veranlagung. Wenn man das Pech hat und hat so eine Veranlagung, die genetisch bedingt sein kann oder auch erworben sein kann durch Traumatisierungen und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Wenn man so eine Veranlagung hat, dann wird man immer wieder in diesen Zustand rutschen, wenn man nicht konsequent behandelt. Das betrifft dann oft auch Menschen, wo man von außen sagt, der hat doch gar keinen Grund, jetzt depressiv zu sein. Und wenn man die Veranlagung nicht hat, dann sieht man sehr oft, dass Menschen ganz große Bitternisse des Lebens überstehen, ohne deswegen in eine eigenständige Erkrankung Depression zu rutschen. Diese äußeren Faktoren sind nicht ganz unwichtig. Sie können schon mal auch ein Trigger sein, dass man reinrutscht in eine Depression, aber ihre Bedeutung wird in der Regel von Laien, aber auch von unerfahrenen Ärzten eher überschätzt.
Was hilft bei der Erkrankung? Welche Behandlungen gibt es?
Die beiden wichtigsten Behandlungssäulen sind die Antidepressiva, die übrigens nicht süchtig machen, da gibt es keine Dosissteigerung, auch kein Drogenschwarzmarkt. Und die zweite Säule ist die Psychotherapie und hier muss man herausstreichen das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie. Dafür liegen mit Abstand die besten Wirksamkeitsbelege vor. Es gibt weitere Behandlungen mit Lithium zum Beispiel, es gibt auch Hirnstimulationsverfahren, die angeboten werden, auch Sport kann unterstützend wirken. Auch Schlafentzug ist ein Behandlungsverfahren, das unterstützend in Kliniken angeboten wird. Denn überraschenderweise ist es ja so, wenn die Menschen die zweite Nachthälfte wach bleiben in der Klinik, dass sich dann zu ihrer großen Überraschung eine vielleicht seit vielen Wochen bestehende Depression plötzlich bessert und ganz abfällt. Leider nur bis zum nächsten Schlaf, in der darauffolgenden Nacht, wenn sie wieder schlafen, kommt sie zurück. Aber die Menschen sehen dann, dass man allein mit diesem Manöver diese Erkrankung durchbrechen kann, und das vermittelt doch auch Hoffnung.
Wie kann ich selbst die Behandlung unterstützen?
In einer Depression hat man immer den Eindruck, was ich gerade mache, ist falsch. Und man hat das Gefühl, bei der Pharmakotherapie, das kann doch nicht helfen, das ist doch nur mein eigenes Versagen. Oder bei der Psychotherapie hat man auch das Gefühl, bringt mir nichts, ich komme da nicht raus, ich bin selber schuld. Da ist wichtig, dass man einfach diese Behandlung, die von den Ärzten oder den psychologischen Psychotherapeuten angeboten wird, dass man die konsequent ausprobiert. Und da darf man sich nicht von der Erkrankung Depression in zu viel Zweifel stürzen lassen. Da muss man einfach auch den Fachleuten ein Stück weit vertrauen.
Sind digitale Hilfen sinnvoll?
Es gibt eine ganze Reihe von digitalen psychotherapieähnlichen Programmen. Wir von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe bieten das iFight Depression Tool an, kostenfrei übrigens. Und da werden so ähnliche Arbeitspakete wie bei der richtigen kognitiven Verhaltenstherapie dem Patienten so angeboten, dass er das zu Hause durcharbeiten kann und etwas lernt über die Erkrankung und auch, wie er besser mit ihr umgehen kann. Zum Beispiel Tagesstrukturierung kann man mit diesem Programm sehr gut machen, oder auch den Zusammenhang zwischen Schlaf und Stimmung kann man hier gut dokumentieren und andere Dinge mehr. Diese Programme sind ähnlich antidepressiv wirksam wie eine klassische Face-to-Face-Psychotherapie. Das haben Meta-Analysen gezeigt. Da gibt es keinen Unterschied in der antidepressiven Wirksamkeit, erstaunlicherweise. Was aber nicht heißt, dass es genauso gut ist, denn wenn man sich tatsächlich direkt gegenüber sitzt, dann kann man als Arzt oder Psychotherapeut dann doch oft auch Dinge erkennen, die man jetzt verfehlen würde oder nicht erkennen würde, wenn das meiste digital abgewickelt wird. Auch natürlich ist eine persönliche Bindung etwas, was sehr hilfreich und wichtig sein kann. Und manche Menschen ziehen so eine direkte zwischenmenschliche Psychotherapie auch den digitalen Angeboten vor. Das ist etwas, da hat jeder seine eigenen Präferenzen.
Und das waren Basisinformationen zur Erkrankung Depression von Professor Ulrich Hegerl von der Deutschen Depressionshilfe. Und ich möchte an dieser Stelle noch Dr. Dieterich zitieren, den Gründer der Deutschen Gesellschaft für biblisch-therapeutische Seelsorge. Der Psychologe und der Christ haben auf ihrem jeweiligen Hintergrund Erkenntnisse geliefert, die verschiedenartig sind, aber sich nicht widersprechen. Ein Psychologe, der gleichzeitig Christ ist, kann beide Ergebnisse verstehen, weil er von der ganzen Wirklichkeit weiß. Ein Psychologe, der nicht Christ ist, wird bei seinen Teilerkenntnissen zumindest im Sinne vorläufiger Hypothesen stehen bleiben. Was ein Psychologe mit seinen Methoden beschreiben kann, ist immer nur ein Teil der ganzen Wirklichkeit, um die Christen aber wissen können. Ein Christ, der die psychologische Vorgehensweise nicht kennt, braucht sich im Blick auf psychologische Erkenntnisse nicht verunsichern zu lassen. Sein Glaube kann ihm auf psychologischem Wege nicht entrissen werden. So ist es für ihn von großer Bedeutung, ob er die empirische Vorgehensweise des Psychologen aus Angst heraus verdammt oder in Freiheit zu verstehen sucht. Und hier geht es weiter mit Fragen zur persönlichen Gewissensforschung, die wir für dich herausgesucht haben. In der heutigen Folge hörst du den vierten und letzten Teil.
Fragen zur persönlichen Gewissensforschung. Herr, du weißt alle Dinge. Johannes Kapitel 21, Vers 17. Weise Leute unterziehen sich zu bestimmten Zeiten immer wieder einer gründlichen ärztlichen Generaluntersuchung. Sie lassen ihren Gesundheitszustand testen. Entsprechend dem Ergebnis werden Konsequenzen gezogen. Als an Jesus Christus glaubende Menschen sollten wir uns auch einer anderen Untersuchung regelmäßig unterziehen, der Gewissensforschung unseres geistlichen Lebens. Dazu wollen die folgenden Fragen, sie sind zum Teil verschiedenen Beichtspiegeln entnommen, anleiten. Gehen Sie dieselben langsam, nachdenklich und betend durch. Wenn Sie dabei bestimmte Fragen ärgern, eilen Sie nicht den Gedanken weiter. Es könnte sein, dass gerade diese Frage für Sie besonders wichtig ist. Wenn etwas wehtut, ist meistens auch ein Schaden da. Wenn Sie sich diesen geistlichen Testfragen stellen, sollen Sie auf keinen Fall ungerecht gegen sich selbst werden. Wo Sie mit einem Ja antworten können, vermerken Sie es und sagen Sie Jesus Christus Danke. Wo Sie jedoch mit einem Nein antworten müssen, sollten Sie das nicht unbezeichnet lassen. Bitten Sie Jesus Christus, dass er Sie in diesem Falle heiligt, Ihnen den Mut und die Kraft zur Beichte schenkt, damit Sie zum Aufatmen durch den Zuspruch der Vergebung im Namen Jesu kommen. Römisch 7. Erstens. Habe ich heute meine Zeit sinnvoll zugebracht? Zweitens. Habe ich meine Gelegenheiten genutzt? Drittens. Habe ich meine Gedanken unter die Zucht des Heiligen Geistes gestellt? Viertens. War ich gesinnt, wie Jesus Christus auch war? Fünftens. Verklagen mich keine meiner Worte? Sechstens. Bin ich freundlich und zuvorkommend gegen alle Menschen? Siebtens. Hüte ich meine Sinne, Augen und Ohren in besonderer Weise? Achtens. Gehen meine ersten und letzten Gedanken zu Jesus Christus? Neuntens. Bin ich frei vom egoistischen Eigenwillen? Zehntens. Steht bei mir Gottes Sache bei allen Entscheidungen an erster Stelle? Elftens. Reagiere ich auf den Anspruch des Geistes Gottes? Römisch 8. Erstens. Vermag ich heute, was ich vor 5 Jahren noch nicht fertig brachte? Etwa andere zu Jesus führen? Mir zugefügtes Unrecht vergeben? Gottes Führung von meinen Wünschen unterscheiden? Eine längere Zeit gesammelt beten? Mich auf die Ewigkeit freuen? Zweitens, was meine ich, wenn ich an mein Vorankommen in der Zukunft denke? Ehre bei Menschen? Besseres Einkommen? Oder eine größere und tiefere Erfahrung des Glaubens, gewirkt aus der lebensschaffenden Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus? Gottes Heiliger Geist will es in Ihnen wirken. Öffnen Sie sich ganz neu seinem schöpferischen Walten.
Jenny war das soeben mit Teil 4 zur persönlichen Gewissensforschung. Und ich wünsche dir zum Schluss dieser Sendung eine extra Portion Mut für anstehende Aufgaben. Vertraue dem Herrn Jesus. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder. Ich bin Alex Schmidt. Gottes reichster Segen sei mit dir. Ade.